SWR 1, der Sonntagmorgen mit Sebastian Frisch.
Die ersten Radler sind bestimmt schon unterwegs, irgendwo zwischen Eifel und Bodensee heute Morgen. Schöne Strecken gibt's schließlich genug in Baden-Württemberg und in Rheinland-Pfalz. Okay, die meisten von uns, die werden dann aber erst ein bisschen später starten heute. Das ist ganz egal, ob Sie Ihre Radtour an der Mosel, am Rhein entlang machen oder zum Beispiel auch über die Schwäbische Alb. Heute ist nämlich Tag des Fahrrads und wir haben Sie gefragt, was wünschen Sie sich denn zum Tag des Fahrrads?
Ich wünsche mir natürlich, dass die Innenstadt auch fahrradfreundlich ist. Die Autos mehr aus der Stadt rauskommen und die Fahrräder mehr rein.
Aufmerksamkeit, was Fahrradwege angeht, manchmal zu schmal, manchmal enden sie im Nirvana. Und ich denke, da kann man einiges tun, um das zu optimieren für die nächsten Jahre.
So ein BMX-Fahrrad wünsche ich mir eigentlich.
Ja, ich fahre jeden Tag so ein paar Stunden, was Spaß macht und man kann Kraft geben für seine Waden.
Dass die Autos parken auf den Fahrradwegen und dann sich beschwert wird, wenn auf dem Gehweg gefahren wird. Ja, das könnte viel besser werden.
Mal wieder mit großen Gruppen wirklich eine Radtour machen. Sich mit mehreren zu verabreden und mal längere Touren mit Übernachtungen irgendwo wieder richtig frei sein.
Mehr zum Thema Radfahren finden Sie auch im Netz. swr.de/radfahren. Klicken Sie mal rein. Zum Beispiel finden Sie da einen schönen Artikel mit ein paar Geheimtipps mit den schönsten Radstrecken oder auch, wo hakt es noch im Radverkehr. Bis zu 28 Grad bekommen wir heute, auch wenn es dann ab dem Mittag mal nass werden kann. Raus ins Grüne ist das Motto. Vielleicht haben Sie auch ein Picknick geplant heute. Es lohnt sich aber genau hinzuschauen, wo man seine Picknickdecke aufschlägt. Denn auch Wiesen sind oft kleine wilde Biotope mit vielen seltenen Tieren und Pflanzen. Zum Beispiel auch im Donautal. Hier sollen die besonderen Heuwiesen geschützt werden. Dazu gibt's in Dietfurt bei Inzigkofen ein Heuwiesenlabyrinth. Was es damit auf sich hat, Anna Priese war für uns dort.
Blühende Heuwiesen im Donautal, ein toller Hingucker und Lebensraum vieler Insekten und kleinerer Tiere. Aber damit eignen sich die Wiesen nicht mehr als Picknickplatz oder Wanderroute. Denn was einmal platt ist, blüht nicht mehr. Ein herber Verlust für Landwirt und Natur. Aber nicht jeder weiß das, sagt Ranger Markus Ellinger.
Wenn ich auf die Wiese drauf liege, Picknickdecke, bin ich gleich mit 2 bis 4 Quadratmeter dabei. Ich laufe da hin, ich laufe da raus. In einem Fall habe ich eine Jugendgruppe mit 30 Kindern aus der Hohe Wiese, die da ein Geländespiel gemacht haben. Also da lag ein halber Hektar hinterher.
Picknicken auf den Rastplätzen, sagt Ellinger, ist natürlich erlaubt. Es ist ihm wichtig, dass die Besucher verstehen, warum achtsam mit der Wiese umgegangen werden muss, statt einfach Verbote auszusprechen.
Erstens, wir müssen auf der Fläche informieren. Wir haben 40 Infotafeln im Donautal gestellt, aber umgekehrt sollte der Besucher eine Chance haben zu sehen, was macht die Wiese aus, was ist so besonders. Und da haben wir hier einen verschlungenen Pfad, ein Labyrinth aufgebaut mit Informationsangebot für den Besucher, dass der ein Gefühl für die Besonderheit Blumenwiese, Heuwiese bekommt.
Im Labyrinth stehen viele kleine Holzrahmen, darauf die Namen einiger Blumenarten der Heuwiese. Andere Stationen zeigen bekannte Tiere, die in den Wiesen leben, aus einem neuen Blickwinkel, zum Beispiel den Grashüpfer.
Das ist der Klassiker in der Wiese. Ohne Wiese eigentlich keine Grashüpfer, Heuschrecke, Grille. Und da haben wir auch eine kleine Mitmachaktion aufgebaut. Wer es schafft, so weit zu hüpfen wie ein Grashüpfer, der schafft 70 Zentimeter. Aber wenn man weiß, dass das 30-fache seiner Körperlänge ist, dann stoßen wir an Grenzen.
Die Wiese des Labyrinths gehört Landwirt Bernd Sachs vom Hof Hafersack. Er wird vom Naturschutzzentrum unterstützt und kann daher auf die Artenvielfalt Acht geben. Viele Landwirte aber können das nicht. Sie ernten so oft wie möglich.
Aber es ist nicht, dass die Landwirte das nicht wollen. Die sind einfach gezwungen, um den Betrieb rentabel zu halten. Und wir versuchen hier wenigstens wenige Flächen zu erhalten. Das ist unser Ziel.
Ja, nicht nur der Grashüpfer ist ein ganz besonderes Tier. Es gibt noch viele mehr. Deswegen gibt's in Dietfurt bei Inzigkofen ein Heuwiesenlabyrinth. Das Naturschutzzentrum Obere Donau und die Donauberglland Tourismus GmbH haben dieses Labyrinth hier aufgebaut. So will man Menschen zeigen, wie wichtig es ist, dass die Heuwiesen geschützt werden. Bei manchen Menschen erfährt man erst nach ihrem Tod, dass sie zu Lebzeiten etwas Besonderes gemacht haben. Bestes Beispiel dafür ist Pater Hugo Weiermüller. Der Benediktinerpater aus dem Kloster Neresheim ist vor knapp einem Jahr gestorben. Was er seinen Ordensbrüdern hinterlassen hat, das kam erst jetzt raus. Eine Abschrift der Bibel auf Pergament. 12 Jahre lang hat Pater Hugo das Alte und Neue Testament abgeschrieben, 2 Seiten pro Tag. Für ihn, ja, war das eine Art Meditation. 4 große, schwere Bände sind es geworden und mein Kollege Frank Polifke konnte einen Blick drauf und hineinwerfen.
Die Buchstaben sind groß und akkurat, schlicht und sachlich. 1600 Seiten. 12 Jahre lang schreibt Benediktinerpater Hugo Weiermüller die komplette Bibel ab, illustriert sie sogar, mit exakt gezeichneten Grundrissen von Kathedralen, Klöstern und anderen historischen Gebäuden. Fast niemandem erzählte davon. Selbst Abtadministrator Albert Knebel weiß damals nur wenig von der Fleißarbeit seines Mitbruders.
Ich war da nie dabei. Also von uns hat ja jeder ein persönliches Zimmer und soweit man das braucht, auch einen persönlichen Arbeitsraum. Und dort hat Pater Hugo das gemacht.
Kunstvolles Schreiben und Zeichnen liebt Pater Hugo schon seit seiner Jugend. Der ehemalige Ahlener Zeitungsredakteur Johannes Müller kennt ihn aus dem bischöflichen Internat in Rottweil.
Während wir Lateinvokabeln lernten, saß er da und hat Skizzen gemacht. Aus seinen Ideen heraus. Märchengestalten, Mystisches, verschlungene Linien. Da hat er sich stundenlang mit beschäftigen können.
Der Schulkamerad erfährt als einer der wenigen von der Bibelabschrift des Paters. Und auch erst, nachdem das Werk fertig ist und Pater Hugo in einem Ellwanger Pflegeheim lebt.
Und da habe ich ihn besucht. Und nach dieser langen Zeit hat er mir dann gesagt, hier sind meine Abschriften, hat mir die ungebundenen Seiten der Abschrift gezeigt.
Bemerkenswert ist neben der Fleißarbeit auch das Material. Elefantenhaut heißt das dicke, stabile Pergament. Das beschreibt Pater Hugo nicht mit Tinte, sondern mit einem Stift. Auch der Einband erzählt eine Geschichte. Er besteht aus Eichenholz, von einer Treppe des Neresheimer Klosters.
Und die Treppe ist langsam baufällig geworden im Lauf der Jahrhunderte. Es sind sogar Mönche darauf ausgerutscht und runtergestürzt, haben sich verletzt. Und dann musste die Treppe abgebrochen werden.
Ein Spezialbetrieb in Römerstein im Kreis Reutlingen übernimmt das Binden des einzigartigen Werks. Pater Hugo hat es dem Kloster vermacht.
Endlich wieder raus in die Biergärten, in die Freibäder. Ja, langsam geht's wieder raus. Es geht also mehr in Baden-Württemberg und in Rheinland-Pfalz. Aber in den Wochen davor, na, der Frust, der war bei vielen schon ziemlich groß. So etwa auch bei den Brüdern Jamie und Luke Wassmer. Die sind 8 und 10 Jahre alt. Sie kommen aus Weil am Rhein im Kreis Lörrach. Und sie haben sich den Corona-Frust von der Seele gerappt.
Mit Sonnenbrille und Kappe tanzen die beiden vor einer Graffiti-Wand auf einem Gelände in Weil am Rhein. Einen Teil des Videos haben sie dort aufgenommen, einen weiteren in dem Gebäude. Mit Schutzanzügen und Plastikpistolen jagen sie das Virus. Was Jamie und Luke am meisten an Corona nervt?
Dass wir uns nicht mit Freunden treffen können und dass die Sachen nicht aufhaben, ja. Das regt einen seit einem Jahr jetzt einfach schon so auf, dass man am besten einfach gerade ein Loch in die Erde bohren würde und nie mehr hochkommen. Weil da unten gibt's kein Corona.
Sie setzten sich hin und schrieben einen Text. Musiklehrer Patrick Hahnemann war sofort dabei, als sie ihn fragten, ob er das Video und den Song produziert.
Videos, Multimedia ist halt Mords oder ist halt ziemlich modern. Und da haben die Jungs drauf Bock gehabt.
Wir wollen lieber raus aus unserem Haus. Immer nur drin, das ist schlimm.
Jamie ist 8 Jahre alt und spielt seit kurzem Schlagzeug. Das macht ihm einen Riesenspaß.
Ja, ich und mein Bruder wollten plötzlich, dass wir wollten ein Lied machen wie die anderen und dann haben wir halt mal angefangen, den Text zu dichten und geübt, ja.
2WB nennen sie ihre Band, auf Deutsch 2 Wassmer-Brüder. Klarer Fall. Luke ist 10 Jahre alt und spielt E-Gitarre. Wochenlang haben sie den Song einstudiert und sich über den Erfolg auf YouTube gefreut.
Ich habe gedacht, einfach nur geil. Ich war selber stolz auf mich und mir hat es auch einfach so enorm Spaß gemacht. Also ich würde es gerade nochmal machen.
Papa Mike Wassmer hat im Hintergrund geholfen, vor allem bei den Kostümen und Locations für das Video.
Mega stolz natürlich. Hätte nie gedacht, dass so ein Projekt, so eine Entwicklung nimmt, dass sie das drauf haben und solche so einen Song spielen können.
Am Ende des Videos besiegen die beiden Jungs aus Weil am Rhein das Coronavirus. Der nächste Song ist übrigens auch schon in der Mache. Vielleicht über Corona, vielleicht über Autos. So ganz ist das noch nicht raus.
Laufschuhe an und nix wie raus. Auf dem Weg ins Funkhaus hier heute Morgen, heute früh, sind mir auch schon die ersten Jogger begegnet. Laufen tut gut, ist gesund, klar. Wenn man das Ganze aber auch noch mit einem guten Zweck verbindet, fühlt man sich vielleicht noch ein bisschen besser. Alex Zinser aus der Pfalz, der hatte da eine ganz besondere Idee. Jeder gelaufene Kilometer soll nämlich bares Geld bringen. Damit will er das Kinderhospiz Sterntaler in Dudenhofen unterstützen.
Auf meine Spendenaktion, mein Spendenlauf fürs Kinderhospiz Sterntaler, bin ich einfach sehr spontan morgens drauf gekommen. Ich lag schon ein bisschen früher, als der Wecker war. Und habe dann spontan diese Idee gehabt, meine Kilometer für was Gutes einzubringen. Ich laufe so oder so und dann kann man ja auch was Gutes damit tun.
Und so entstand Alex Zinsers Idee für seinen persönlichen Sommerspendenlauf. Meistens ist der 44-jährige Familienvater 2 bis 3 Mal die Woche rund um Weinheim in der Pfalz beim Laufen anzutreffen. Vorausgesetzt, man steht früh auf. Denn Alex ist am liebsten in den ersten Morgenstunden unterwegs.
Morgen, morgen. Ich laufe halt morgens sehr gerne, weil das einfach so erfrischend ist. Wenn man gerade im Sommer dem Sonnenaufgang entgegenlaufen kann oder mit der aufgehenden Sonne, das ist einfach ein herzerwärmendes Gefühl. Die Vögel zwitschern, man hat die Ruhe der Natur, es sind noch recht wenig Menschen unterwegs.
So sehr er die morgendliche Ruhe schätzt, sein Laufgefühl und seine Erfolge teilt Alex aber trotzdem gerne mit anderen. Auf der Internetplattform Instagram ist er der Pfalzrunner Alex. Dort hat er seinen Fans auch von seiner Sommerlaufspendenidee erzählt. Das Kinderhospiz Sterntaler in Dudenhofen, für das Alex spendet, kennt er schon persönlich, seit er eine Spende seines Sportvereins dorthin gebracht hat. Das hat ihn geprägt, sagt er.
Diese Menschlichkeit, die dort vorherrscht, wie man versucht, den Familien, den Geschwisterkindern, den betroffenen Kindern und auch den Eltern ein möglichst normales Leben zu ermöglichen, schöne Stunden zu ermöglichen und wie man da sehr pietätvoll dann am Ende, sprich wenn ein Kind verstirbt, umgeht, wie man den Kindern gedenkt. Das hat mich nachhaltig beeindruckt und da kriegt man schon Gänsehaut, wenn man daran denkt.
Deshalb soll für das Kinderhospiz möglichst viel Geld zusammenkommen. Für Alex ein doppelter Ansporn zu seinem normalen Laufziel. Denn der 44-jährige Familienvater hat das Lauftraining nach einer langen Corona-Pause erst vor kurzem wieder aufgenommen und kämpft auch noch mit einigen Pfunden. Deshalb hat er sich für den Sommer erstmal das Mindestziel von 150 Kilometern gesteckt. Mit Luft nach oben. Und dafür hat er seinem inneren Schweinehund sogar extra den Namen Rüdiger gegeben, um ihn besser auszutricksen.
Weil der Schweinehund dann manchmal schon knurrend von innen vor der Tür steht und sagt, du willst nicht raus. Aber mittlerweile knurrt er nicht mehr, nein.
Bis es mit seinem Sommerspendenlauf ab dem 21. Juni dann so richtig losgeht, ist Alex weiterhin auf Sponsorensuche. Einige Firmen haben schon zugesagt, seinen 3-monatigen Spendenlauf für das Kinderhospiz zu unterstützen. Und bis der Startschuss fällt, zieht Alex morgens zu seinem Lauf weiterhin am liebsten das T-Shirt an mit dem Motto:
Aufgeben kannst du bei der Post. Und das ist so ein bisschen meine Motivation auch, mal die Zähne zusammenzubeißen, ja.
Nichts wie raus und weg an diesem langen Wochenende, zum Beispiel in eine Jugendherberge. In Baden-Württemberg hängt es davon ab, wie die Inzidenz im Kreis vor Ort gerade ausschaut. In Rheinland-Pfalz, da haben die Jugendherbergen seit gestern wieder offen. Die rund 40 Herbergen haben sich eine richtig schöne Welcome-Back-Kampagne überlegt. So zum Beispiel auch in Mainz-Bingen, hoch über dem Rhein mit Blick auf den Mäuseturm. Vor strahlend blauem Himmel, so begrüßt die Jugendherberge hier jeden, der den Weg nach oben findet. SWR-Reporterin Franziska Grote war für uns dort.
Überall hängen Smileys, Herzchen und Sonnen. Wer den Eingangsbereich der Binger Jugendherberge betritt, wird von einer Welle an Ballons empfangen.
Wo kommen die ganzen Ballons hin?
Draußen machen wir das.
Wer hat die ganzen Ballons aufgeblasen?
Unser Chef.
Der Chef ist hier Christian Kupper. Er leitet die Jugendherberge gemeinsam mit seiner Frau bereits seit 10 Jahren. Für die Welcome-Back-Kampagne hat er sich einiges einfallen lassen.
Dann gibt es einen roten Teppich, gibt es ein Gläschen Binger Wein. Das passt hier ganz gut bei uns. Die Kinder bekommen noch ein Frisbee ausgehändigt und einfach eine nette, herzliche Begrüßung. Und dann kann auch das lange Wochenende gut kommen und die Gäste können sich wohlfühlen.
Die Vorbereitungen dafür sind in vollem Gange. Die 32 Zimmer der Jugendherberge komplett ausgebucht. Die meisten Gäste sind Familien. Auch in der Küche geht es hoch her. Das Essen wird vorgekocht, Speisepläne erstellt und Küchenchefin Christine Wiesbauer kann es kaum erwarten, dass es wieder losgeht.
Dass wir endlich mal wieder Leben ins Haus kriegen, weil wir sind eine Jugendherberge und es war die ganze Zeit so ruhig und das war so tot und die Tische, Stühle, alles war oben und leer und wir brauchen Leben hier im Haus.
Die Stühle stehen jetzt alle bereit neben den Tischen. Grüne Platzdeckchen liegen an jedem Sitz. Und doch wird nicht alles wie sonst ablaufen. Ein wenig Abstand im Miteinander muss sein.
Es ist schon unterschiedlich. Also wir machen jetzt Frühstücksbuffet und mittags machen wir auch Buffet, aber wir machen Essensausgabe. Die Gäste dürfen sich an der Salatbar selber bedienen und am Nachtisch, aber warmes Essen geben wir aus. Und abends ist dann Tischservice. Und dann sitzen die Gäste am Tisch und wir bringen wie im Restaurant das Essen an den Tisch.
Viele Familien kommen schon seit Jahren in die Binger Jugendherberge, treffen sich immer wieder hier und auch die Kinder finden neue Freunde. Christian Kupper ist es wichtig, endlich wieder seine Rolle als Jugendherberge einnehmen zu können.
Wir dürfen ja auch wieder Klassenfahrten, Kinder- und Jugendfreizeiten, auch Pfadfinder dürfen alle Reisen wieder stattfinden. Das ist ein ganz wichtiger sozialer Aspekt. Gerade die Kinder mit dem Homeschooling, die waren alleine gesessen. Der Verein hatte zu, sie konnten keinen Fußball spielen, bei den Pfadfindern nicht. Die Kirchenfreizeit, die Kommunion ist ins Wasser gefallen. Und jetzt können sie doch wieder endlich dann bei uns eine ganz normale Kinderfreizeit in der Jugendherberge verbringen und da sind wir eigentlich ganz froh drum.
Da auch das Hygienekonzept großgeschrieben wird, gibt es zwischen der Küche und der Rezeption einen Corona-Testraum, wo jeder Gast seinen eigenen Test machen oder einen kaufen kann. Ein Miteinander, so gut es geht, mit dem notwendigen Abstand. Der Jugendherbergsommer kann also kommen.
Ja, jetzt gehen wir weit zurück in der Geschichte und zwar ins Jahr 1877. Ab da zeigte nämlich eine Turmuhr aus Schwaben im deutschen Templerviertel Sarona in Tel Aviv die Zeit an. Zur Anlage gehörten auch Glocken aus Stuttgart. Später verschwanden die, tauchten aber irgendwann wieder auf. Sie wurden restauriert und tun jetzt seit Sonntag wieder ihren Dienst im Zentrum von Tel Aviv. Tim Assmann mit der ganzen Geschichte.
Yes, you see the engine's from Germany.
Shai Farkas hat den kleinen Holzkasten aufgesperrt und zeigt stolz den Motor aus Deutschland, der Uhrwerk und Glocken antreibt. Genauer gesagt, zwei der drei Glocken. Die dritte wird noch ganz altmodisch per Seil geläutet. Shai Farkas zieht kräftig. Wir sind im ehemaligen Schul- und Gemeindehaus der alten Templersiedlung Sarona, die heute mitten im Herzen von Tel Aviv liegt. Im 19. Jahrhundert kamen christliche deutsche Einwanderer ins Heilige Land, gründeten ca. 1870 eine Kolonie, betrieben Landwirtschaft und setzten auf Qualität aus der Heimat, auch bei Uhrwerk und Glocken des Gemeindehauses, in dem bis zur Fertigstellung der Kirche auch Gottesdienste abgehalten wurden. Die Turmuhr kam von der Firma Heinrich Perot aus Calw im Schwarzwald.
Ja, zunächst war mir das gar nicht bekannt, dass wir überhaupt eine Beziehung haben,
sagt Christoph Perot, heute in der Geschäftsführung des Traditionsunternehmens.
Wenn da nicht eines Tages von Australien ein Deutscher aufgetaucht wäre in unserer Firma, der uns die Beziehung gezeigt hat, nämlich, dass es dort eine uralte mechanische Turmuhr gibt von meinem Urgroßvater aus dem Jahre 1877.
Die deutschen Templer wurden von der britischen Mandatsmacht im Zweiten Weltkrieg als Angehörige einer feindlichen Nation deportiert, unter anderem nach Australien. Von dort erhielt der Restaurator Shai Farkas schließlich auch den Hinweis auf die Glocken des Sarona-Viertels. Ich denke, es ist so ungefähr 15 Jahre her, dass ich ein Foto aus Australien per Post bekam und zum ersten Mal Glocken auf diesem Haus sah. Ich war überrascht, denn ich kannte Sarona gut und nun sah ich auf einmal Glocken auf dem Bild. Ein Jahr später sagte Ruth Dayan, diese Glocken seien auf dem Anwesen ihres Ex-Mannes Moshe Dayan in Tel Aviv. Moshe Dayan, der Mann mit der Augenklappe, israelischer Kriegsheld, Generalstabschef und Verteidigungsminister, hatte die Glocken offenbar auf dem Sarona-Gelände entdeckt, das nach der israelischen Staatsgründung von der Armee genutzt wurde. Ich denke, irgendwann zwischen 1950 und 1952 war Moshe Dayan hier, sah, dass sich niemand um die Glocken kümmerte und nahm sie mit. Niemand sonst wollte sie, kein Museum oder ähnliches. Sie waren in seinem Hof und er zeigte sie seiner Familie und Besuchern. Dort haben wir sie gefunden. Es dauerte etwas, bis die neuen Eigentümer des Dayan-Hauses die Glocken zur Verfügung stellten und sie schließlich zur Restauration in einer Kiste bei Christoph Perot in Calw ankamen.
Nachdem man diese gefunden hat und auf diesen Glocken der Gießer mit seinem Namen kenntlich wurde, mit Heinrich Kurz Stuttgart, und mein Urgroßvater ein Freund von Heinrich Kurz war, wahrscheinlich kam eine Anfrage von den Templern damals, die Beziehungen natürlich ins Schwäbische hatten, um dort eine Anlage zu liefern.
In Calw wurden nach der alten Turmuhr auch die Glocken wieder restauriert und dann zurück nach Tel Aviv geschickt. Aus der alten Templerkolonie ist nun das schicke Einkaufs- und Büroviertel Saruna geworden. Und wer zwischen den alten, liebevoll instand gesetzten Templerhäusern schlendert, hört, wie die Glocken aus Deutschland die Zeit schlagen.
Sie läuten also wieder, deutsche Glocken im Zentrum von Tel Aviv. Es war alles andere als zeitgemäß. Jetzt wird das kirchliche Strafrecht reformiert. Das Ganze wird schärfer und präziser, vor allem bei sexuellem Missbrauch. Unter anderem gibt es jetzt einen Artikel gegen Kindesmissbrauch von Priestern. Ein Schritt, der aus Sicht vieler Betroffenen längst überfällig war. Das sagt auch Thomas Kissling vom Verein Missbit, der sich um Missbrauchsopfer und Betroffene im Bistum Trier kümmert. Thomas Kissling war Messdiener, als er zwischen 7 und 9 Jahren im Kloster in Trier missbraucht wurde.
Meiner Meinung nach ist es höchste Zeit gewesen, dass die katholische Kirche jetzt endlich mal Gesetzesreformen macht. Lange überfällig. Wir haben teilweise Gesetzesgrundlagen aus dem Mittelalter. Und ich bin natürlich sehr glücklich darüber, dass jetzt nach außen hin reagiert wird. Ich hoffe, dass das auch eine innere Wandlung in der Kirche bewirkt, denn die lässt zu wünschen übrig. Und vielleicht ist das ja mal ein Ansatz zur Besserung in der katholischen Kirche, weil sonst habe ich große Bedenken, dass sie in dieser Form weiter bestehen kann.
Die Meinung von Thomas Kissling. Es ist übrigens die erste größere Reform des katholischen Gesetzbuchs seit fast 40 Jahren. Wie die nun genau ausschaut, diese Reform, das berichtet Rom-Korrespondent Jörg Seiselberg.
Es ist eine Veränderung, die Opferverbände jahrelang gefordert hatten. Im Strafrecht der katholischen Kirche werden als Delikte jetzt ausdrücklich auch Sexualstraftaten gegen Minderjährige und Schutzbefohlene genannt, ebenso der Erwerb, Besitz und die Verbreitung von Kinderpornografie. Wenn Priester derartigen Missbrauch begehen, werden sie laut neuem kanonischen Recht mit Amtsenthebung oder dem Verlust der Priesterweihen bestraft. Bislang ist sexueller Missbrauch im katholischen Kirchenrecht nur im Abschnitt Straftaten gegen besondere Verpflichtungen behandelt worden, also praktisch als Verstoß gegen den Zölibat. Papst Franziskus hatte auf dem Antimissbrauchsgipfel im Vatikan vor 2 Jahren betont, die katholische Kirche brauche einen Perspektivwechsel hin zum Blick der Opfer. Das jetzt reformierte Strafrecht folgt dieser Maßgabe und verurteilt sexuellen Missbrauch von Minderjährigen als Straftat gegen Leben, Würde und Freiheit des Menschen. Dies betont der Präsident des Päpstlichen Rates für Gesetzestexte, Janone.
Espressiva
ist Ausdruck des Willens des Gesetzgebers, erneut die Schwere dieses Verbrechens und die Aufmerksamkeit für die Opfer deutlich zu machen. Eine Veränderung, die in die richtige Richtung gehe, sagt Kirchenrechter Thomas Schüller von der Universität Münster.
Die katholische Kirche macht also hier einen langsamen Schritt zu einer Rechtskultur, die sich ein wenig an den Rechtsstandard demokratischer Rechtsstaaten annähert, ein wenig.
Verzichtet hat der Vatikan darauf, im kanonischen Recht einzelne Sexualstraftaten genauer zu differenzieren. Darauf hatten Opferverbände gehofft, Kirchenrechter wie Schüller hatten sich dafür stark gemacht. Auch im reformierten Strafrecht aber spricht der Vatikan nach wie vor bei Sexualstraftaten pauschal von Vergehen gegen das 6. Gebot, also du sollst nicht Ehe brechen. Eine Differenzierung der Straftaten, zum Beispiel von Belästigung bis Vergewaltigung, hätte es nach Ansicht von Experten erleichtert, zu angemessenen Verurteilungen zu kommen. Kai-Christian Moritz von der betroffenen Initiative Eckiger Tisch weist darauf hin, dass es für Opfer nach wie vor keine Möglichkeit gibt, im kirchlichen Verfahren als Nebenkläger aufzutreten.
Der Gesetzestext benennt jetzt die Taten, verurteilt sie scharf, ahndet sie scharf. Es gibt aber noch keine klare Äußerung zum Verfahren, wie Betroffene beteiligt werden, dass man als Zeuge oder als Nebenkläger auftritt, sondern dass es kirchenintern jetzt erstmal bleibt.
Verschärft worden ist im reformierten Kirchenrecht die Meldepflicht bei Sexualstraftaten. Unter Staatssekretär Markus Graulich aus dem Päpstlichen Rat für Gesetzestexte betont.
Aus der Sicht der Opfer ist es wahrscheinlich auch wichtig, dass in das neue Strafrecht aufgenommen wurde, die Straftat, wenn jemand es versäumt, ein angezeigtes Delikt den Behörden zu melden.
Im neuen kanonischen Recht werden erstmals ausdrücklich Finanz- und Wirtschaftsdelikte genannt, verbunden mit konkreten Strafandrohungen von Wiedergutmachungszahlungen bis zur Amtsenthebung. Neuerungen, die für Diskussionen sorgen dürften, finden sich auch im Abschnitt Straftaten gegen die Sakramente. Dort ist jetzt festgelegt, wer eine Frau zur Priesterin weiht, wird exkommuniziert, also aus der katholischen Kirche ausgeschlossen. Entsprechendes war bereits durch Johannes Paul II. Und Benedikt XVI. Entschieden worden. Jetzt ist es fester Bestandteil des kanonischen Rechts. Ursprüngliches Ziel der Reform war unter anderem, alle päpstlichen Einzelgesetze in das neue Strafrecht einfließen zu lassen.
Welche Folgen haben die letzten Monate für uns? Ja, vieles kann man noch gar nicht wirklich abschätzen. Der Kinder- und Jugendpsychiater Professor Michael Huss von der Uniklinik Mainz sagt, Kinder und Jugendliche sind stärker belastet als Erwachsene. Kultureinrichtungen und Schulen waren zu, Freunde treffen, auch das schwierig. Lange daheim, auf engem Raum, das belastet auch die Kinder. Deshalb gibt es zum Beispiel beim Stadtteiltreff in Mainz-Laubenheim ein ganz besonderes Projekt. Da dreht sich nämlich alles um Ton.
Ein dicker, 10 Kilo schwerer Tonklumpen liegt draußen auf der Bank in der heißen Sonne. Die beiden Freunde Diego und Noah, 9 und 10 Jahre alt, fangen sofort an, ihn zu bearbeiten. Während Diego mit einem Hammer tiefe Löcher hineinschlägt, hackt Noah mit einer Gartenschaufel Brocken heraus.
Mit denen kann man ein bisschen größere Spalten machen. Deswegen habe ich mir den Hammer ausgewählt. Ich mache mit der Schaufel so kleine Tonstücke raus. Ich mag da irgendwas draus bauen.
Die Pädagogin Ilse-Marie Herrmann beobachtet sie. Hin und wieder ermutigt sie die Kinder, aber sie greift nicht ein.
Der Noah setzt jetzt da schon auch was auf das Tonstück drauf.
Ich brauche nur so einen Boden, dann muss ich da so ein kleines Viereck draus machen und dann ein paar Wände und dann habe ich schon mein Haus fertig.
Dass der Begleiter oder die Begleiterin nicht eingreift, das ist absolut wichtig, weil wenn ich Lust habe, aus dem Ton mal eben so eine Schale zu machen und meine Aufmerksamkeit geht zu mir nach innen und ich bin nicht mehr beim Kind.
Nachdem Noah und Diego sich ein bisschen ausgetobt haben, werden sie ruhiger. Die beiden kennen die Arbeit mit dem Ton schon, denn sie gehen regelmäßig zum Nachbarschaftstreff. Leiterin Dunja Meier wendet die pädagogische Arbeit mit Ton gerne an, vor allem jetzt in der Corona-Zeit.
Man merkt, dass die Kinder bedrückt sind, dass sie unsicherer werden. Manche Kinder haben schon noch ein gewisses Aggressionspotenzial entwickelt, werden dann total wütend und rasten aus.
Diese Erfahrungen können die Kinder im Ton ausdrücken, sagt Ilse-Marie Herrmann, Ausbilderin für die Arbeit mit Ton. Denn das Material ist flexibel und hält einiges aus. Man kann darauf einschlagen, mit Wasser vermischt wird es zu cremigem Schlamm oder zu Knete.
Und es ist tatsächlich so, dass jedes Thema im Ton verarbeitet werden kann. Wir haben ja gesehen, also wie wird der Diego da seinen Zylinder bauen. Das ist ja dann auch spannend, wie viel Ton er sich nimmt und wie er das dann tatsächlich auch macht.
Motor will ich anspringen.
Guck mal, jetzt ist da auch Wasser und dann könnt ihr einfach mal schauen, was ihr braucht.
Ah, das kann ich als Öl benutzen.
Durch die Arbeit mit Ton sieht die Leiterin des Nachbarschaftstreffs Dunja Meier ziemlich genau, welche Themen die Kinder gerade beschäftigen. Kinder, die misshandelt wurden, haben beispielsweise oft Schwierigkeiten, den Ton überhaupt anzufassen. Aber auch ganz banale Alltagserfahrungen drücken die Kinder aus.
Was bei uns auch immer so ein bisschen das Thema ist, so dieses Genug von allem. Und bei dem Ton kann man dieses Bedürfnis dann wirklich auch gut stillen und kann denen wirklich auch genug davon geben.
Wichtig ist auch, dass die Kinder nicht einfach nur für sich mit dem Ton spielen, sagt Ilse-Marie Herrmann. Sie sollen sich wahrgenommen und verstanden fühlen bei dem, was sie tun.
Und es gibt kein besseres sich selbst verstehen lernen, indem da jemand von außen zuschaut und das so angemessen in Sprache bringt, dass es beim Kind auch gut ankommt.
Das kann für Kinder viel ausmachen, sagt Dunja Meier vom Nachbarschaftstreff. Sie bemerkt auf jeden Fall immer einen positiven Effekt nach der Arbeit mit dem Ton.
Also zum einen, wie begeistert die jedes Mal davon sind. Vorher, ich meine, ich habe ja dann auch so Mädchen, die dann sagen, hey, nee, aber diesmal mache ich mich aber nicht so dreckig. Und dann merkt man, dass das dann irgendwann alles total egal ist und die danach dann auch ausgeglichen sind.
Bei den Kirchen in der ehemaligen DDR, da denkt man vor allem an ihre wichtige Rolle in der Friedensbewegung und der friedlichen Revolution. Weniger im Bewusstsein ist, dass sie teilweise auch mit dem SED-Regime zusammengearbeitet haben. Zum Beispiel in der ARD-Serie Weißensee, da wird das Thema von heimlichen Stasi-Mitarbeitenden in den Reihen der kirchlichen Friedensbewegung angerissen. 2017 war es, da hat sich die evangelische Kirche Mitteldeutschland in einem Bußwort zu ihrer Schuld gegenüber SED-Opfern bekannt, die sie nicht genug unterstützt hat. Aus diesem Schuldbekenntnis von damals hat sie jetzt auch praktische Konsequenzen gezogen. Man hat eine Ombudsstelle eingerichtet für Menschen, die sich von ihrer Kirche damals im Stich gelassen oder sogar verraten fühlten. Verantwortlich dafür ist Pfarrer Christian Dietrich. Ich habe mit ihm gesprochen und wollte wissen, wen konkret sprechen Sie da an?
Menschen, die in der DDR sich engagiert haben in der Kirche und dafür auch in der Kirche gelitten haben, weil sie vielleicht zu mutig waren in der Diktatur, ihnen jetzt einen Platz zu schaffen und ihr Leiden quasi bekannt zu machen und anzuerkennen. Zum Beispiel jemand, der sein Studium beenden musste, obwohl er an einer kirchlichen Ausbildungsstätte gewesen ist. Weil jemand einen Ausreiseantrag gestellt hat als Pfarrer und damit sich ja eigentlich verpflichtet hat, in dieser Gemeinde zu arbeiten, aber die Ehefrau zum Beispiel unter Berufsverbot gelitten hat. Und das alles muss nochmal angeschaut werden.
Sie selbst waren zu DDR-Zeiten noch nicht ordiniert, waren damals aber schon in der bürgerrechtsbewegten Solidarischen Kirche aktiv. Da hat man sich für mehr Transparenz und Demokratie in der Kirche eingesetzt. Es ging außerdem auch um die Durchsetzung von Menschenrechten. Wie hat sich denn die Kirchenleitung Ihrer Gruppierung gegenüber damals verhalten?
Das war ein spannungsvolles Verhältnis und das ist wiederum von Landeskirche zu Landeskirche unterschiedlich. Und die Thüringer Landeskirche, in der ich zu Hause gewesen bin, die hat in den 50er Jahren waren die sehr mutig, was die SED-Diktatur anbelangt hat. Und dann galt der Bischof als roter Bischof und wurde zum Wahlgesprächspartner von Walter Ulbricht, dem SED-Chef. In dieser Phase konnte dann auch ein Pfarrer inhaftiert werden und währenddessen musste seine Familie aus dem Pfarrhaus raus, damit dann jemand Neues dort die Pfarrstelle nehmen konnte. Da waren die auf der Straße.
Die Thüringische Landeskirche war damals Partnerkirche der Württembergischen Landeskirche. Wie lief denn diese Zusammenarbeit damals ab?
Also es gab sozusagen zwei Partnerebenen. Das eine, die Art Bruderhilfe, wo die Pfarrer jeweils unterstützt worden sind von bundesdeutschen Partnerkirchen und die Kirche selber. Und in beiden Fällen war Thüringen mit Württemberg verknüpft. Deswegen gibt es sehr enge Beziehungen, auch teilweise heute noch, zwischen Kirchgemeinden in Thüringen und in Württemberg. Und in Württemberg gab es deswegen auch immer eine Auseinandersetzung, innerkirchlich, wenn man so will, nicht so sehr öffentlich. Wie geht man denn mit dieser Kirche um, wo man nicht so genau weiß, ist die noch in dem Modus der Selbstständigkeit oder ist sie schon abhängig? Heute können wir sagen, die Kirche war nie abhängig von der SED und in dem Sinne war sie noch die Institution, die sowas wie eine Restfreiheit in der Diktatur bewahren konnte, was ja schon ein Wunder ist. Aber zeitweise waren die Verantwortlichen in den Kirchenleitungen weit von entfernt, das richtig durchzusetzen.
Sie sind die einzige Landeskirche, die für Menschen, die unter der DDR-Kirche und ihrer Anpassung an die Diktatur gelitten haben, eine Ombudsstelle eingerichtet haben. Wie gehen denn die anderen ehemaligen DDR-Kirchen mit der eigenen Schuld um?
Das ist richtig. Wir sind die einzige Landeskirche, die das macht und haben auch in den anderen Landeskirchen das vorher kommuniziert. Und da gab es unterschiedliche Reaktionen. Die Nordkirche, die ja nicht nur östliche, sondern auch westliche Landeskirchen zum Zusammenschluss entstanden ist, die hat einen Prozess entwickelt des Erzählens und das sozusagen, das ist auch eine Form der Anerkennung, dass das, was nicht Platz haben konnte, heute öffentlich wird und die Synode quasi damit begonnen hat und das auch in einer großen Anerkennung sozusagen vollzogen hat, gerade jetzt in diesem Jahr. Die sächsische Landeskirche, da gab es auch so einen Versuch, also jemand, der hat das sehr dort eingebracht, aber bis jetzt gibt es dafür keine Struktur in der Landeskirche. Aber es gibt Menschen, die das wünschen, klar.
Die Evangelische Kirche Mitteldeutschland bekannte sich vor einigen Jahren dazu, Menschen in der ehemaligen DDR nicht genug geschützt oder sogar verraten zu haben. Jetzt bekommen Betroffene konkrete Hilfe. Ich habe dazu mit Pfarrer Christian Dietrich gesprochen. Vielleicht haben Sie auch diesen orange-gelben Ausweis in Ihrem Geldbeutel, der Organspendeausweis. Übermorgen ist Tag der Organspende. Wer in Deutschland will, dass seine Organe nach dem Tod einem anderen Menschen helfen, der muss das ausdrücklich festhalten. Zum Beispiel eben mit diesem Ausweis. Rund 44% haben das bisher getan. Es könnten mehr Menschen sein. Vorbild in Sachen Organspende ist hingegen Spanien. Was da anders läuft, unser Korrespondent Reinhard Spiegelhauer berichtet.
Der Unterschied zwischen Deutschland und Spanien ist groß, wirklich groß. In Spanien spenden fast 5-mal mehr Menschen nach ihrem Tod ein oder mehrere Organe als in Deutschland. Knapp 50 pro 1 Million Einwohner, in Deutschland sind es gerade einmal etwa 11. Für Organspenden und Transplantationen in jeder Klinik in Spanien ist eine einzige Organisation zentral zuständig. Die ONT, wie sie auf Spanisch abgekürzt wird, ist direkt dem Gesundheitsministerium unterstellt und gilt weltweit als vorbildlich. Tatsächlich gibt es in keinem anderen Land mehr Transplantationen pro Einwohner als in Spanien. Dr. Beatriz Domínguez ist seit einigen Jahren die Leiterin der ONT. Der Erfolg fußt einerseits auf der Organisation in den Kliniken und auf besonderer Qualifizierung der Transplantationsteams, aber natürlich auch auf der Solidarität in der Gesellschaft, dass die Menschen fähig sind, auch im Angesicht des Verlustes von Angehörigen an das Glück anderer zu denken. Denn auch wenn in Spanien grundsätzlich eine Widerspruchsregelung gilt, in der Praxis suchen Ärztinnen und Ärzte das Gespräch mit den Angehörigen so früh wie möglich. In jedem spanischen Krankenhaus, das für die Organentnahme zertifiziert ist, gibt es einen speziell geschulten Arzt als Transplantationskoordinator. Die Organspende kann als Höhepunkt eines von Solidarität und Werten geprägten Lebens gesehen werden. Das vermittelt sich auch den Angehörigen und macht unsere Gesellschaft insgesamt wertvoller. Obwohl es nie Organspende-Kampagnen gegeben hat, stimmen die Angehörigen in fast 90% der Fälle zu, dass Organe entnommen werden. Tun sie es nicht, wird das respektiert. Das fällt in Spanien sicher auch deswegen relativ leicht, weil es eben viele Spender gibt und im Vergleich zu anderen Ländern relativ wenige Spenderorgane fehlen. Organe können, wenn ein Spender stirbt, schnell entnommen und vermittelt werden. Ein extrem wichtiger Punkt im spanischen System ist auch die regelmäßige Aus- und Weiterbildung. Wir geben 20% unseres jährlichen Budgets dafür aus. Corona-bedingt sind die Transplantationszahlen auch in Spanien im vergangenen Frühjahr zurückgegangen. Intensivstationen waren mit Covid-Patienten belegt, potenzielle Spender erkrankt. Transplantierte Patienten haben zudem auch wegen der nötigen Immunsuppression, damit der Körper ein eingesetztes Organ nicht abstößt, ein höheres Infektionsrisiko. Nicht erst seitdem hofft Dr. Beatriz Domínguez auch auf Forschungen, die eines Tages Transplantationen ohne Spender möglich machen könnten. Wenn es gelänge, Organe aus pluripotenten Stammzellen des Patienten zu züchten, dann gäbe es keine Abstoßungsreaktion. Das sind sehr attraktive Techniken. Wahrscheinlich wird es aber noch Jahrzehnte dauern, bis das vielleicht tatsächlich eines Tages gelingt. Bis dahin können sich die Menschen in Spanien zumindest darüber freuen, wie gut ihr spanisches Modell für Organspende und Transplantation funktioniert. Die Weltgesundheitsorganisation nennt es vorbildlich.
Wenn es um Organspende geht, gilt Spanien als Vorreiter. Wie ist die Situation in Deutschland und wie lebt es sich mit einem Organ, das man gespendet bekommt? Dazu gleich unser Gespräch mit einer Frau, die aus eigener Erfahrung erzählt. Viele Menschen in Deutschland sterben, weil es zu wenige Spenderorgane gibt. Das wollte die Politik ändern und hat im Januar vergangenen Jahres über zwei Gesetzesentwürfe abgestimmt. Der eine sah vor, dass alle Leute automatisch Organspender sind, wenn sie nicht aktiv widersprechen. Diese Lösung hätte vermutlich zu deutlich mehr Organspenden geführt, aber fand bei den Abgeordneten keine Mehrheit. Sie beschlossen stattdessen den anderen Entwurf. Danach sollen wir zum Beispiel beim Arztbesuch häufiger über Organspenden informiert und zu einer Entscheidung aufgefordert werden. Wer sich aber nicht damit auseinandersetzen und entscheiden will, der muss das weiterhin nicht tun. Übermorgen, am Samstag, da ist Tag der Organspende. Betroffene machen dann unter anderem darauf aufmerksam, wie wichtig es ist, dass man einen Spendeausweis hat. Eine von Ihnen ist Bettina Lange, Vorsitzende der Selbsthilfegruppe Niere in Potsdam. Ich habe mit ihr gesprochen und wollte wissen, welche Erfahrungen sie persönlich gemacht hat.
Meine Erfahrungen sind die, dass ich im Jahr 2005 an die Dialyse gekommen bin, nach 20 Jahren Nierenbehandlung. Und es mir an der Dialyse gar nicht gut ging und ich tagtäglich auf ein Organ gewartet habe, ein postmortales. Und daraufhin hat sich mein Mann entschlossen, mir eine Niere abzugeben. Und so wurde ich dann im Jahre 2009 lebendtransplantiert und seitdem geht es mir sehr gut. Und seitdem engagiere ich mich auch ein bisschen für die Organspende.
Für Sie war es damals die Rettung. Für Ihren Mann bedeutet das, er lebt mit nur einer Niere. Das kann ja auch für ihn gesundheitlich einschränkend sein. Es ist also eine Notlösung, wenn Angehörige einspringen. Besser ist natürlich, die Organe von gerade Verstorbenen zu entnehmen, was eine Spenderzustimmung im Vorfeld voraussetzt. Wie lange muss man denn aktuell auf ein Spenderorgan warten?
Also bei der Niere ist es beispielsweise so, dass es 8 bis 12 Jahre Wartezeit gibt. Bei der Leber ist es so ein halbes Jahr bis Jahr. Ein Herz 1 bis 2 Jahre. Und die Lunge ist nach Dringlichkeit, also die längste Zeit, ist und bleibt immer noch die Niere.
Wir haben es eben im Beitrag vor ein paar Minuten gehört. In Spanien läuft die Organspende viel besser. Hier spenden fast 5-mal mehr Menschen nach ihrem Tod ein Organ als in Deutschland. Das hängt auch damit zusammen, dass jeder nach seinem Tod zum Organspender wird, wenn man das vorher nicht ausdrücklich verneint hat. Das wurde auch in Deutschland mal diskutiert. Warum fand diese Lösung in Deutschland keine Mehrheit?
Das Grundproblem ist erstmal, dass wir keine Kultur zur Organspende haben. Und die Information hakt oftmals. Und seitdem jetzt die Krankenhäuser besser bezahlt werden und einen Transplantationsbeauftragten haben, seitdem läuft das besser, aber wir haben noch keine steigenden Zahlen in der Transplantation.
In Deutschland ist es ja so, seit Anfang 2020 gilt ja nun das neue Organspendegesetz. Die Menschen sollen auf Behörden, bei den Ärzten und so weiter häufiger darauf hingewiesen werden, wie wichtig Organspenden sind und auch aufgeklärt werden. Haben sich denn seitdem mehr Menschen zu einem Organspendeausweis entschlossen?
Also meiner Erfahrung nach nicht. Denn die andere Seite ist ja die bei den Behörden und auch bei den Ärzten. Wer hat denn die Zeit, sich mit einem Patienten noch über dieses Thema länger zu unterhalten? Ich glaube, die Aufklärung, sie habt da noch sehr viel bei uns in Deutschland.
Sie engagieren sich auch in einer Selbsthilfegruppe. Wie können Sie sich als Betroffene denn gegenseitig helfen?
Also wir machen erstmal einen großen Austausch untereinander. Wir halten Fachvorträge. Wir geben Hilfestellung bei Anträgen und Neuerungen, die bei den Patienten auftreten, zum Beispiel im sozialen Bereich, Pflegestufen und Schwerbehinderung, und unterstützen sie auch weiterhin immer wieder bei Behördengängen, sodass die Patienten eigentlich eine teilweise rundum Hilfe von uns bekommen.
Am 5. Juni ist also der Tag der Organspende. Was sagen Sie den Menschen, die sich mit diesem Thema bisher noch gar nicht beschäftigt haben?
Die Organspende ist ein sehr wichtiger Punkt im Leben, denn es kann jederzeit jeden treffen von uns. Und deshalb sollte man im Vorfeld sich darüber schon mal Gedanken machen.
Sagt Bettina Lange, Vorsitzende der Selbsthilfegruppe Niere in Potsdam. Sie selbst lebt mit einer Niere, die ihr Mann ihr gespendet hat. Fronleichnam feiern wir heute. Diesen Feiertag verbinden viele mit großen Prozessionen durch geschmückte Straßen. Oft gibt's dazu auch wunderschöne Blumenteppiche. Dieses Jahr ist alles etwas anders. Die katholische Gemeinde in Mannheim-Feudenheim hat sich deshalb eine ganz besondere Prozession überlegt. SWR-Reporterin Nina Degen war gestern bei den letzten Vorbereitungen mit dabei.
Die Hauptstraße in Mannheim-Feudenheim ist viel befahren und die katholische Kirche liegt direkt gegenüber einer Eisdiele. Hier wollen die Mitglieder der katholischen jungen Gemeinde in den frühen Morgenstunden ihren Blumenteppich legen. Noch stehen Kartons bereit, in denen gespendete Blütenblätter nach Farben sortiert gesammelt werden. Dazu kommen gekaufte Blüten und selbstgesammelte, sagt Jakob Dreher von der KJG.
Umso später man sie pflückt, umso schöner sehen sie dann auch aus, wenn sie liegen.
Am besten funktionieren natürlich die großen Blätter, wie Rosen zum Beispiel. Wer will, kann an Fronleichnam seine eigene kleine Prozession durch den Ort machen. Von der Kirche sind es nur ein paar Meter bis zum Rathausplatz. Dort geht es ums Thema Wasser als Quelle des Lebens. Etwa einen halben Kilometer entfernt ist am Friedhof dann ein Blumenteppich, auf dem ein Schaf und ein Hirtenstab zu sehen sind. Zwei Ecken weiter, beim katholischen Kindergarten, haben sich die Kinder am Blumenteppich beteiligt, erklärt Angelika Dreher.
In diesem Jahr haben sie Wochen davor schon geübt, wie man webt. Und jetzt gab es so eine große Rosette, die sie mit Naturmaterial gewebt haben.
Etwa 1,5 Kilometer entfernt am Altersheim gibt es noch eine Station. Marianne Rode von der katholischen Frauengemeinschaft erinnert sich, wie die Aktion dort schon im letzten Jahr ankam.
Es ist ein Spazierweg. Und da sind wir immer zugefragt, sagen Sie mal, was machen Sie da eigentlich? Ich sage, wir legen hier Fronleichnamsteppiche. Das finden wir ja toll.
Viele brauchen dazu aber noch ein bisschen mehr Erklärung, was es mit Fronleichnam überhaupt auf sich hat, sagt Angelika Dreher.
Ursprünglich wurde vom Pfarrer ein kostbares Gefäß mit einer Hostie durch die Straßen getragen. Und die Hostie ist ja für uns das Zeichen für Jesus, für Gott, dass er immer bei uns ist. Die Straßen werden geschmückt, dass es einfach wunderschön aussieht.
Und weil vieles davon in Corona-Zeiten nicht funktioniert, haben die Gruppen der Feudenheimer Gemeinde mit ihren Blütenteppichen und der etwas anderen Form einer Fronleichnamsprozession eine schöne kleine Alternative geschaffen.
Es ist eine Landkarte, über die bei unseren Nachbarn in Österreich seit einigen Tagen heftig diskutiert wird. Genauer gesagt geht es um die Landkarte des politischen Islam in Österreich. Die Karte ist für alle im Internet abrufbar. Sie zeigt 623 blaue Punkte über ganz Österreich verstreut. Jeder dieser Punkte steht für eine muslimische Einrichtung, darunter Moscheen, Kultur- und Sportvereine, aber auch zum Beispiel der Gebetsraum im Allgemeinen Krankenhaus in Wien. ÖVP-Integrationsministerin Susanne Raab sagt, wir wollen damit Transparenz schaffen.
Es geht uns darum, dass nicht in Hinterhofmoscheen gepredigt wird. Es geht uns darum, die Trennlinie zu ziehen zwischen dem Islam als Religion und dem politischen Islam.
Die sogenannte Islam-Landkarte soll die aufgelisteten Einrichtungen kurz beschreiben und ihre ideologische und theologische Ausrichtung skizzieren, Postadressen inklusive. Der Islamwissenschaftler Mohanad Khorshide ist wissenschaftlicher Beirat der Dokumentationsstelle und erklärt den Sinn und Zweck der Karte.
In den vielen letzten Jahren hat man immer den Muslimen unterstellt, sie seien nur in Hinterhofmoscheen versteckt, sie hätten was zu verstecken. Und genau das will ja die Islam-Landkarte, das muslimische Leben sichtbar zu machen, transparent, um Vertrauen auch in der Bevölkerung zu schaffen.
Die muslimische Jugend Österreich sieht in der sogenannten Islam-Landkarte hingegen alles andere als eine vertrauensbildende Maßnahme. Die Organisation will gegen die Karte klagen und kritisiert die Veröffentlichung von Namen, Funktionen und teilweise auch privater als eine nie dagewesene Grenzüberschreitung. Scharfe Kritik kommt auch von der Islamischen Glaubensgemeinschaft in Österreich. Das Projekt befeuere Rassismus. Auch die Universität Wien distanzierte sich und untersagte die Nutzung des eigenen Logos im Zusammenhang mit dem Projekt. Kritik gibt es von der gesamten Opposition im Nationalrat mit Ausnahme der rechten FPÖ. Und selbst die in der Regierung vertretenen Grünen sind nicht einverstanden. Integrationssprecherin Faika El-Nagashi.
Einerseits geht es darum, hier radikale Tendenzen oder auch extremistische Vereine und Verbände zu beobachten und zu dokumentieren. Aber das, was dann präsentiert worden ist, ist eine Liste aller muslimischen Einrichtungen in Österreich. Und diese Liste oder diese Landkarte, wie es genannt wird, stellt einen Zusammenhang dar in dieser Hinsicht.
Gegen Integrationsministerin Raab und die beteiligten Wissenschaftler sind inzwischen Morddrohungen über die sozialen Netzwerke eingegangen. Die Polizei ermittelt. Kritik an der sogenannten Islam-Landkarte lässt ÖVP-Politikerin Raab nicht gelten. Zum einen seien die veröffentlichten Adressen ohnehin über das Vereinsregister abrufbar. Zum anderen betonte Raab bereits bei der Präsentation des Projekts,
dass wir hier keinen Generalverdacht über die muslimischen Einrichtungen, über die Musliminnen und Muslime in Österreich stülpen wollen.
Politikwissenschaftler Cengiz Günay vom renommierten Österreichischen Institut für internationale Politik in Wien ist skeptisch. Er wisse nicht, was so eine Landkarte Neues bringen solle, so Politikwissenschaftler Günay. Sinnvoller wäre eine umfassende sozialwissenschaftliche Forschung darüber, wie der Islam in Österreich funktioniere, was es für Strukturen gäbe und auch darüber, welche Bedürfnisse Musliminnen und Muslime im Land hätten.
Endlich mal wieder auf ein großes Konzert gehen. Okay, bis das wieder funktioniert, dauert es noch ein bisschen. Aber wenn wir nicht zum Konzert gehen können, dann kommt das Konzert eben nach Hause, zu uns ins Wohnzimmer oder in den Garten. Das war die Idee von Anna Ohlmann. Sie ist Musikerin und wenn sie an der Haustüre klingelt, ist das Live-Erlebnis nicht mehr weit.
Anna, grüß dich.
Es ist eine Premiere der etwas anderen Art. Anna Ohlmann ist zu Gast bei Bianca und Jim Martin. Was die Beteiligten hier heute erwartet, weiß keiner ganz genau. Die Stuttgarter freuen sich einfach, dass sie heute endlich wieder Live-Musik erleben können. Und das am eigenen Flügel.
Das ist der Auftakt, oder?
Ja, genau. Das ist die erste Impro, die privat stattfindet.
Begin to, also beginnen zu, heißt Anna Ohlmanns Aktion. Ein Jahr will sie für ihre Gastgeber auf dem Klavier oder ihrem Saxophon improvisieren. Die Martins sitzen jetzt auf ihrem Sofa im hellen Wohnzimmer und auch ihre zwei Katzen beobachten ganz gespannt, was hier jetzt wohl passiert. Anna Ohlmann nimmt am schwarzen Flügel Platz, schließt die Augen und schon geht es los. Die Gastgeber sind eine musikalische Familie. Jim Martin spielt selbst Klavier und Geige. Über eine Kollegin hat er schon von Anna Ohlmann gehört und war dann an Pfingsten bei ihrem Auftaktkonzert in der Kirche St. Maria dabei. Mit so einem Live-Moment wollte er dann auch seine Frau zu Hause überraschen. Bianca Martin ist sichtlich berührt. Sie hat Tränen in den Augen.
Es war, was man jetzt jahrelang gar nicht mehr gehabt hatte.
Live-Musik irgendwie was zu hören und dann sich so drauf einzulassen und im Moment da zu sein. Das war sehr schön wieder.
Die Gastgeber beeinflussen natürlich die Improvisation. Anna Ullmanns Musik klingt überall ein bisschen anders.
Ja, ich nehme dann schon die Personen wahr, logisch. Und die Farben hier, das Rot hier war oder die helle Wand. Auch das Wasserrauschen im Hintergrund. Und das wirkt sich dann auch auf die Musik aus, weil das ja ein heller Ton, heller Klang von dem Wasser. Wie ging es euch?
Du hast irgendwas gespielt, was dich auch überrascht hat. Und dann bist du einfach mitgegangen mit der rechten Hand. Und dann die linke Hand hat eine andere Idee gehabt. Und die haben sich zusammengefügt.
Anna Ullmann kennt ihre Gastgeber zwar flüchtig, aber sie freut sich auch auf ihr bis dato unbekannte Gastgeber, die sie über die Musik kennenlernen kann. Was aus den menschlichen und musikalischen Begegnungen entsteht, wird sie an Pfingsten 2022 in einem weiteren Konzert in St. Maria präsentieren. Die Konzerte sind kostenlos. Ein Job in der Öffentlichkeitsarbeit und als Klavierlehrerin sichern Anna Ullmanns Lebensunterhalt.
Monetärer Lohn ist das natürlich nicht, aber es ist natürlich ein starkes Herzensprojekt. Das ist eine große Freude erstens und zweitens auch eine Hoffnung darauf, dass es eben auch weitergehen kann und dass es eben beginnt.
Bei den Konzerten sind der Fantasie keine Grenzen gesetzt. Anna Ullmann ist gespannt, wohin die Leute sie einladen. Und dass wirklich alles möglich ist, beweisen die Musikerin und ihr Gastgeber dann direkt und improvisieren spontan vierhändig am Klavier. Improvisation und Begegnung sind hier eben Programm.
Ein kleines privates Konzert in den eigenen vier Wänden, das bekommt man auch nicht alle Tage. Meine Kollegin Sophia Volkert war bei dem ersten musikalischen Hausbesuch der Musikerin Anna Ullmann in Stuttgart mit dabei. Unterstützt wird Anna auch von der katholischen Kirche. Und wenn Sie auch ein Privatkonzert oder zusammen Musik machen wollen, mehr Infos gibt's im Netz www.begin2.de, begin und dann to.de. Das war der Feiertag morgen mit Sebastian Frisch. Wir hören uns. Bis bald.